begrüßt. Ich habe hier ein paar Bäckermeister gesehen. Wir haben deshalb extra so eine Hitze reingelegt, damit die sich ganz zu Hause fühlen können und so wieder heim. Dass sie sich trotzdem aufgemacht haben, freut mich ganz besonders. Ich habe heute Mittag mit einer Frau, die hier bekannt ist in unserer Gemeinde, die Frau Schäfer, gesprochen. Sie ist im Pflegeheim und sie sagt, ich sitze hier auf dem Trockenen. Ich sage, ja, das sitze ich auch zurzeit, auf dem Trockenen. Aber sie meinte, wenn man nicht mehr zur Bibelstunde könne, wo sie immer war, wenn man nicht zu den Gottesdiensten mehr könne, wo sie immer hinging, sitzt man auf dem Trockenen. Wenn man gesund ist, weiß man gar nicht, was das bedeutet, auch nach solch einem heißen Tag noch einmal aufzustehen und dann nicht auf dem Trockenen zu sitzen, sondern hoffentlich etwas vom Wasser des Lebens mitzunehmen. Ich wünsche das Ihnen und wünsche das mir an diesem Abend. Ich möchte daran erinnern, dass am nächsten Sonntag Pfingsten ist. Heute ist es ja fast vergessen. Pfingstfest. Und Pfingsten ist ja Geburtstag der Kirche. Und deshalb haben wir auch, wer nächste Woche im Land sein sollte, am Dienstagabend, Dienstag nach Pfingsten, im Gemeindehaus einen Vortrag. Wenn der Herr nicht das Haus baut, Gedanken und Bilder zum Thema Kirche und Kunst. Es ist unter uns der hier ganz zu unserer Gemeinde gehört, Diplom-Ingenieur Ludger Schmidt, Architekt. Er wird uns mit hineinnehmen. Wer etwas Besonderes sehen und hören will, nächsten Dienstag, 20 Uhr. Dazu möchte ich eingeladen haben. Immer wieder neu einladen, weil es noch nicht so durchgießt. 12.15 Uhr, Montag wie Samstag. Immer, das ganze Jahr durch jetzt, 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr, Bibellesung in der Stiftskirche neben den 17.15 Uhr Andachten. Also, 12.15 Uhr Stiftskirche, wenn Sie einkaufen oder zufällig in der Stadt sind. Und wenn wir jetzt dann gleich ein Pfingstlied singen, dann möchte ich besonders bei dem vierten Vers, der folgendermaßen heißen wird: Sollt ich deinen Kelch nicht trinken, da ich deine Glorie sehe? Sollt mein Mut noch wollen sinken, da ich deine Macht verstehe? Meinem König will ich trauen. Dabei denke ich an den plötzlichen Tod unserer Frau Meier von nebenan aus der Kirchstraße. Sie war hier gesessen in unserer Bibelstunde, sie war bei unseren Ausflügen, sie war letzten Samstag noch unterwegs nach Hause gekommen und am Sonntag in ihrer Wohnung drüben in der Kirchstraße, wenige Häuser von hier, eben heimgerufen und abgerufen werden. Sollt ich meinen Kelch nicht trinken? Und mir immer wieder die Frage, Freunde, wer wird der Nächste sein? Wen ruft er als Nächsten nach Hause? Sind wir dann bereit, diesen Kelch zu trinken und vor dem Throne Gottes zu stehen? Pfingsten, der Heilige Geist, öffne uns die Augen für die Ewigkeit. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 95. Das Lied 95, die Verse 1 bis 4. 95, 1 bis 4. Und jetzt wollen wir beten. Vater, nur wenige Schritte trennen uns von der Welt und von der ewigen Welt und der Ewigkeit. Lass uns das begreifen, dass wir alles, was wir tun und lassen, angesichts deinem Thron tun. Du siehst auf uns, auch an diesem Abend dieses heißen Tages. Du weißt, woher wir kommen, und du weißt auch, wohin wir gehen. Lass diese Stunde des Zusammenseins erfüllt sein von deinem guten Geist. Amen. Wir kommen heute an das Kapitel 54 und ich lese Jesaja 54. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich mit Rühmen und Jauchzen, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnung. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib. Und das Weib der Jugendzeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fahren, siehe, ich will deine Mauern und Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen und all deine Söhne sind Jünger des Herrn und großen Frieden haben deine Söhne. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Soweit. Und jetzt singen wir noch einmal die zwei Verse vom Lied 95, 5 und 6. Nein, Herr. Sie gestatten mir die Marscherleichterung. Ich wollte im ersten Teil nur zeigen, dass ich eine Jacke besitze. So, Sie dürfen es jetzt auch ausziehen. Die Überschrift, wenn man verlassen ist. Vor 14 Tagen waren Sie in der Tat von mir verlassen. Ich kam mir vor wie ein untreuer Bergführer. Da wandert man Monat um Monat mit einer Gruppe durch die Bergwelt des Jesaja, immer höher hinauf, und kurz vor dem Gipfel verschwindet dieser Bergführer und lässt diesen Höhepunkt aus. Ein anderer soll diesen Gipfelsturm wagen, und wenn man dann wieder absteigt, ist der Alte plötzlich wieder da. Nun, es ging nicht anders. Ein anderer musste diesen Gipfelsturm wagen, denn in der Tat, Jesaja 53 ist der Gipfel des Jesaja-Buches, ist der Gipfel des Alten Testaments, ist der Gipfel fast so hoch wie der höchste Gipfel des Neuen Testaments, nämlich Golgatha. Nur wer Jesaja 53 kennt, kann auch das Kreuz Jesu verstehen. Und deshalb lassen Sie uns noch einmal gleichsam im Rückblick auf diesen Gipfel Jesaja 53 schauen, auf dieses Kreuz, auf den, der dort gehangen hat. So wie es einmal Siegfried Kettling geschrieben hat, dass er auf dieses Kreuz geschaut habe, nicht auf das linke und rechte, eigentlich sind es ja im Neuen Testament drei Kreuze. Er habe dieses Mittelkreuz ganz genau angeschaut und da sah er diesen Längsbalken, da sah er diesen Querbalken und da sah er auch die Gestalt Jesu Christi. Da sah er diesen Dornenkrone, die durchschlagenen Hände und durchbohrten Beine. Aber er sah vor allem jenes kleine Täfelchen, das über dieser Gestalt angebracht war, angenagelt, angeheftet. Jeder Kenner weiß, dass dies der Titulus ist, also jenes Täfelchen, das der Verbrecher um den Hals tragen müsste und auf dem die Schuld, auf dem seine Schuld aufgezeichnet war und das ihn zu diesem Tod gebracht hat. So stand auf diesem Schild Jesus Christus, der Judenkönig. Aber so sagt Siegfried Kettling, bei näherem Hinsehen erkannte er, dass die Tafel merkwürdig voll geschrieben war. Eine ganze Latte von Übertretungen waren dort aufgeführt, eine komplette Schuldschrift in Kleinformat. Und plötzlich sagte er, stand da mein Name. Und plötzlich steht da mein Name. Meine Biografie, mein ganzes Sündenregister. Ich kann nicht widersprechen. Der Titulus ist meine Rechnung, ist mein Schuldschein, ist mein Todesurteil. Und jeder, der so blickt, der spürt schon den Zugriff des Henkers. Und Jesaja sagt dann, du, dein Platz ist schon besetzt. Die Sünde ist bezahlt, die Rechnung beglichen, der Schuldbrief ist abgeheftet. Gott rechnet nicht ab, wo wir mit Jesus rechnen. Er stirbt den Verbrechertod. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist der Gipfel, Freunde. Und wenn Sie mit Zeigefingern auf mich zeigen und sagen, doch, du bist's, so weiß ich, wer will mich verdammen? Und wenn Sie mich spucken auf die Seite schieben, wer will mich verdammen? Und wenn mich schließlich der Tod holt und ich vor das Gericht Gottes erscheinen muss und jeder muss erscheinen, wer will verdammen? Christus ist hier, der da gerecht macht. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Christus ist hier. Jesaja 53. Und nun, liebe Freunde, nach diesem Gipfelsturm geht es schnell abwärts. Nur drei Schritte, nur drei Sprünge. Man könnte auch noch sagen, nur noch drei Abende, dann ist unsere Wanderung durch den Jesaja zu Ende. Heute Kapitel 54 und Kapitel 54 ist eben nur von diesem Gipfel her zu verstehen. Dieses Kreuz auf dem Berg ist gleichsam der Schlüssel, um dieses Kapitel auch zu erschließen. Es ist ein Folgekapitel, eine Konsequenz aus Jesaja 53, gleichsam die Frucht des Kreuzes. Und ich möchte in diesem Bilde bleiben und es auch Ihnen so zu erklären versuchen. Erstens, dieses Holzkreuz von Jesaja 53, dieses Holzkreuz wird zum Zeltmast. Seltsames Bild, aber es ist so. Dieses Holzkreuz wird zum Zeltmast. Was meine ich? Diese Verse 1 bis 5, wenn man sie noch einmal liest, diese Verse stammen eigentlich aus der Nomadenzeit. Das sind also Leute, die mit ihren Zelten unterwegs waren. Übrigens ist das ja gar nicht so unmodern, denn dieses Unterwegssein mit Zelten ist ja wieder groß in Mode gekommen. Nur heißt man es heute nicht mehr Zelten, sondern heute heißt es ja Campen, nicht wahr? Camping, es klingt einfach total anders, aber es ist genau dasselbe, nicht wahr? Muss einfach Englisch sein, das wiederhole ich immer wieder, wenn man etwas gelten will, muss man englische Worte einfließen lassen. Sie gehen doch nicht in die Innenstadt zum Herdi, Sie gehen doch in die City, bitteschön, ja, in die City. Und so auch hier, vom Campen. Und Nomaden, die stellten ihre Rundzelte auf, je nach Familiengröße, klein oder groß. Man konnte schon von außen, von weitem sehen, ob hier eine Großfamilie zu Hause war oder nur ein Single. Sehen Sie, die Größe damals hatte noch eine besondere Bedeutung, weil sich nach der Auffassung des Alten Testaments der Segen unter anderem, der Segen Gottes unter anderem in der Kinderzahl zeigte. So heißt es auch im Psalm, wohl dem, der seinen Köcher voll hat. Ein Freund von mir, vor vielen Jahren schon, der bekam zum zweiten Mal Zwillinge. Und er war total geschafft. Dem lief der Schweiß über die Stirn. Er hatte gerade seine ersten zwei so aus dem Gröbsten raus, freuten sich auf das dritte Kind. Und dann rief er an, Konrad, jetzt sind wir vier Kinder, vier. Und dann fügte er gleich an, aber jetzt habe ich den Kocher voll. Und er sagte, nein, du hast nicht den Kocher voll, du hast den Köcher voll. Ja, du hast den Köcher voll. Wohl dem, der seinen Köcher voll hat. Also, viele Kinder, ein Zeichen des Segens. Große Zelte waren Zeichen göttlichen Segens. Doch dort mittendrin, in diesem ganzen Zeltlager, stand ein kleines Zelt. Eine Kode, ein Platz für eine Frau, eine einsame, eine benachteiligte, eine arme Frau. Und das änderte sich auch nicht im Lauf der Jahre. Das Zelt blieb immer gleich klein. Die Bewohnerin war immer dieselbe. Es war nicht leicht und es ist nicht leicht, im Zelt allein zu leben. Es ist nicht leicht, kinderlos zu sein, womöglich noch unfruchtbar genannt zu werden. Wahrscheinlich hat diese Frau abends dann besonders früh ihre Zeltplanen zugeknöpft, um nicht jenes fröhliche Treiben in anderen Großzelten beobachten zu müssen. Und dann ist etwas passiert in dieser Geschichte. Und dann auf einmal bekam diese Frau ein Kind. Eines, das sie nicht geboren hat, sondern eines, das ihr gebracht wurde. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Und dann kam noch ein weiteres Kind dazu. Freue dich mit Rühmen und Jauchzen, dass du nicht schwanger warst. Keiner wusste so recht, woher eigentlich diese Kinder kamen. Und dann sah man, wie dieses Zelt einfach zu eng wurde. Und dann wurde ein neuer Mast hergeschleppt, die Planen wurden langgezogen und die Heringe wurden ganz weit hinaus ins Gelände gesteckt, damit es dort viel gab, Platz gab für die wachsende Familie. Da wuselte es nur so von einem kleinen, fröhlichen, unbändigen Vöglein. Die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat. So haben sie es gleichsam im Kanon gesungen. So wurde es gepfiffen und getrillert. Die Einsame hat mehr Kinder, als sie den Mann hat. Andere schüttelten die Köpfe. Sie blieben davor stehen und sagten: ein Wunder, ein wahres Wunder der Geschichte. Unfassbar, unbegreifbar. Liebe Freunde, was für ein strahlendes und fröhliches Bild, das hier dieser Jesaja malt. Die Einsame und Verachtete ist das Volk Gottes, Vöglein, auf das die anderen Völker spucken. Unterm Zeltdach sitzt eine unfruchtbare Frau, Sarah. Und draußen vor diesem Zelt ein eisgrauer Kreis namens Abraham. Mehr war da gar nicht. Am Anfang der Heilsgeschichte stand ein ganz kleines Zelt. Das ist's. Ein ganz kleines Zelt, das überhaupt nicht beachtet wurde. Und dort drin waren sie einsam und traurig und letztlich auch verzweifelt. Was waren denn da die anderen Zelte für Einrichtungen? An das ägyptische Zelt oder das babylonische oder assyrische Zelt. Was waren das für riesige Zirkuszelte dagegen? Gegen dieses kleine Ein- oder Zwei-Mann-Zelt einer Sarah und eines Abrahams. Es war nichts, wie nichts, einfach zum Heulen. Und auf einmal geht über diesen Platz der Weltgeschichte, über diesen Campingplatz der Heilsgeschichte, geht ein Rühmet, freuet euch, jauchzen. Da auf einmal bei diesem kleinen Vöglein, da kommen andere dazu. Nicht solche, die letztlich geboren werden. Glaubende können nicht geboren werden. Keine Kinder sind geborene Glaubende, sondern so, wie es im Neuen Testament steht, Glaubende sind eine neue Geburt von Gott geborene. Also Glaubende müssen hier hinzugebracht werden. Wir können keine schaffen, wir können keine gebären, wir können keine dazu bringen. Gott muss sie dazu tragen. Das sind von Gott geborene, von Gott geschaffene. Sehen Sie, das Zelt wird zu klein. Das Zelt muss größer gebaut werden. Da kommen Schwarze dazu und Gelbe und Rote. Und nun auf einmal wird auch dieser neue und große Zeltmast gebracht. Und das ist nichts anderes als das Kreuz Jesu Christi. Das ist ein Bild für das Kreuz Jesu Christi. Dieser große, große Zeltmast, der so groß ist, dass die Pflöcke und Heringe ganz groß und weit hinausgestellt werden können. Es wimmelt nur so. Ein Wunder, ein wahres Wunder der Geschichte. Im Pfingsten noch einmal 3.000 dazu und wieder 50.000 und noch einmal 100.000. Dieses Wunder der Gemeinde Jesu ist ein Frucht des Kreuzes. Es bedurfte des einen, der das Opfer gebracht hat, unsere Schuld getragen, unsere Strafe übernommen, auf dass ich sein Eigen sei, unter ihm lebe und diene in ewiger Gerechtigkeit und Unschuldseligkeit. Paulus benutzt dieses Wort von der Unfruchtbaren in Galater 4, 22 noch einmal in dem Augenblick, als in Galatien in einem heidnischen Ort eine Gemeinde entsteht. Liebe Freunde, so ist die Gemeinde der erste Multi. Das ist nicht irgendein Konzern, nicht irgendeine Firma. Die Gemeinde Jesu Christi ist der erste Multi. Multikulturell und multinational. Auch wenn wir jetzt so der Meinung sind, die Gemeinde wird eigentlich kleiner. Und wir haben auch hier den Eindruck, Leute treten aus in dieser Stadt. Es wird müder und lauer. Wir haben hier in unseren Breitegraden den Eindruck, eigentlich wird's kleiner, wir müssten die Zeltpflöcke wieder enger schlagen. Auch wenn wir der Meinung sind, dem ist in Wirklichkeit nicht so. Auch wenn wir der Meinung sind, Himmelfahrtstag ist ein vergessener Tag, Pfingstmontag ist längst zum Ausflugtag erklärt worden. Eigentlich könnte man doch schon lang diese beiden Tage zu den Karenztagen nehmen für die Pflegeversicherung und man sie nicht einfach abfeiern auf Kosten Jesu. Das finde ich unanständig. Lassen Sie es uns doch dann wenigstens so machen und so bewerten, wie sich's eigentlich gehört. So haben wir langsam den Eindruck, diese Feiertage bräuchte man eigentlich gar nicht mehr in unserer Gesellschaft. auch wenn wir dieser Meinung sind. Auch zu einem kleinen Häuflein oder kleinen Haufen zu gehören. Liebe Freunde, die Pflöcke der Gemeinde Jesu, des Zeltes Jesu Christi, die werden weiter hinausgesteckt. Und wer hineinschaut und hineinhört in die Missionsgeschichte von 1993, der merkt etwas von dem, dass Gott die Pflöcke weiter hinaussteckt. Friedrich Hensler, der Verleger des Hensler Verlages Droben, auf den Filtern erzählte mir, dass er schon lange Kontakt hat zu Politikern auch in Bonn. Sie haben hier in Stuttgart mit Politikern ein Gebetsfrühstück. Sie haben es auch in Bonn unter Führung von Herrn Waffenschmidt. Es gibt immer dieses große Gebetsfrühstück einmal im Jahr in Amerika, wohin Hensler auch immer reist. Und er war jetzt, und man höre und staune, mit ein paar Freunden aus der Wirtschaft und der Politik in Moskau. Und dort im Kreml, unter Ausschluss der Mädchen, auch unter ausdrücklichem Verbot darüber zu berichten in der Presse, war im Kreml ein Gebetsfrühstück mit vielen ganz hohen Funktionären des obersten Sowjet. Man stelle sich vor, Hensler war dabei. Da sitzen sie im Kreml und falten die Hände und beten für dieses Volk am Abgrund, für diese Welt. Gott setzt seine Pflöcke ganz weit. Oder ich denke an die Straßenmissionarin, die in Moskau über die Straßen geht und Leningrad und dort ihre Traktate verteilt. Ich denke an die große Bibeldruckerei in Nanjing, viel größer als die hier in Stuttgart-Möhringen, dort im chinesischen Großreich. Die Pflöcke werden weiter gesteckt. Das Holzkreuz als Zeltmast ist so hoch, dass viele, ja, dass alle darunter Platz finden. Der Herr selbst, so steht es, die Verse 4 bis 5, ist mit dieser Gemeinde verbunden. Er schützt sie vor den Wettern. Er hält die Treue, auch wenn die Stürme toben. Wie ist das möglich? Denkbar ist es nicht. Sehen Sie, im Jahre 1946 war ich bei meinem ersten Zeltlager auf der Schütte bei Horb am Neckar. Es war direkt nach dem Krieg und wir als Buben, jeder hatte eine Zeltplane von einem Heimkehrer mitzubringen, aufzutreiben. Und solche Zeltplane musste dann zwei Kameraden finden. So wurden die drei Zelte wie beim Militär zusammengeknüpft und da lagen wir drin wie die Heringe. Zu drei in solch einem erbärmlichen Soldatenzelt. Und wie beneideten wir jene Freunde von irgendwoher, die irgendbei den Amerikanern ein größeres Zelt organisiert hatten oder dort abgestaubt. Ein 10-Mann-Zelt. 10 in einem Zelt. Für uns damals unvorstellbar. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, du, es wird ein Zelt geben, ein Zeltdach, da können 60.000 Leute drunter sitzen, im Gottlieb-Daimler-Stadion. 60 Leute mit trockenen Füßen bei schlechtem Wetter. Dann hätte ich gesagt, du spinnst. Das ist unvorstellbar. Und wenn ich es heute sehe, dann muss ich sagen, dann ist es doch für Gott ein kleines. Nicht nur über 1.000 oder über 60.000, dann ist es für Gott ein kleines, über vielen Millionen von seinen Leuten sein Dach zu spannen. Dass wir darunter nicht nur trockene Füße behalten, sondern dass wir darunter geschützt sind gegen die Wetter des Feindes. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Das ist das Zeltdach, jenes Zeltes, in dem das Kreuz der Mast ist. Das ist eine. Zweite. Das Holzkreuz wird zum Schlagbaum. Das zweite Bild, der Schlagbaum. Vers 6 bis 10 steht, der Schlagbaum markiert eine Grenze. In Europa sollten ja die Schlagbäume hochgehen, aber weil zu vieles dunkle Gesindel über die Grenze ging, hat man sie teilweise schnell wieder heruntergelassen. so wie an der deutsch-französischen Grenze oder gleich gar nicht aufgemacht, wie in der Schweiz. Jeder wird angehalten, jeder weiß an der Grenze, hier ist Deutschland, dort ist die Schweiz. Hier ist Frankreich, dort ist Spanien, hier ist Holland, dort ist Belgien. So auch gibt es eine Grenze, einen Schlagbaum, nicht nur zwischen Ländern, sondern zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit. Es gibt eine Zeit des Zorns und eine Zeit der Gnade. Es gibt eine Zeit des Gerichts und eine Zeit des Friedens. Es gibt eine Zeit der Ungerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Und an dieser Grenze dazwischen steht das Kreuz so wie ein Schlagbaum, der dies markiert. Hier Zorn und hier Gnade. Das Kreuz ist die Grenzscheide oder der Schlagbaum zwischen den Zeiten. Das ist's. Das Kreuz ist der Schlagbaum zwischen den Zeiten. Wenn ich nun zum Kreuze komme, so ist das, wie wenn ich auf einen Schlagbaum zulaufe. Ich sehe ihn, ich sehe auch, dass mein Land hier aufhört und das neue Land beginnt, aber ich stehe noch diesseits im alten Land. Sehen Sie, seit Jesus sehen wir das Kreuz, sehen, dass es wegen der Auferstehung weitergeht, stehen aber noch im alten Land und wissen um Zorn und Gericht und Ungerechtigkeit. Aber es wird nicht ewig dauern. Ich weiß um jenes Land, in dem Gnade, Friede und Barmherzigkeit sein wird. Sie verstehen also. Das Kreuz, der Schlagbaum, auf den ich zugehe, dass ich sehe, aber ich stehe noch im alten Land. Und nun eine ganz große, tiefe biblische Erkenntnis, die uns Jesaja vermitteln will. Und die Sie bitte heute Abend verstehen und mitnehmen sollen. Er sagt, die jahrtausendalte Sünden- und Abfallsgeschichte der Menschheit ist in den Augen der Ewigkeit nur wie ein Augenblick. Mit den Augen der Ewigkeit gesehen, schrumpft mein Leben, die Geschichte der Kirche, die ganze Weltgeschichte zu einem Wimpernschlag zusammen. All das, was die Welt an Zorngerichten erleben musste, all das, was die Kirche an Leiden erleben musste, all das, was ich an Schrecken schon erfahren musste, all das ist nur ein kleiner Augenblick Gottes. So wird es hier gesagt. All das ist nur ein kleiner Augenblick Gottes. Glauben heißt nun, hier nach Jesaja, Glauben heißt nun, einen kleinen Augenblick Atem haben, bis es vorüber ist, Freunde. Das heißt Glauben. Einen kleinen Augenblick Atem haben, bis es vorüber ist. Kurz ist die Stunde des Zorns, groß ist die Stunde der Gnade. Sehen Sie, wenn ich an einem Schlagbaum stehe, ist es nur noch ein kleiner Augenblick, bis ich drüben bin. Wenn ich am Kreuze stehe, ist es nur noch ein kleiner Augenblick, bis ich im anderen Land bin. Meine lange Leidensgeschichte, Freunde, ein kleiner Augenblick. Meine lange Krankheitsgeschichte, ein kleiner Augenblick. Meine lange Familiengeschichte, ein kleiner Augenblick. Ihre persönliche Geschichte, die Sie niemand anvertrauen wollen und die Ihnen so schwer ist, er sagt, ein kleiner Augenblick. Wer am Kreuz steht, weiß, nur ein kleiner Augenblick. Sehen Sie, die Abiturienten, die haben ja schon nach Neujahr mit ihren Prüfungen angefangen. Und bis zum heutigen Tag, bis heute, sind sie in ihren mündlichen Prüfungen dran gewesen. Wochen, Monate des Lernens und des Leidens. Monate, kaum enden wollend. Und wenn ich zurückdenke vor 45 Jahren an mein Abitur, das nach französische Zentralabitur mindestens so lang war, dann war es doch im Rückblick eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, an die ich mich kaum mehr erinnern kann. Ein kleiner Augenblick, der längst vergessen ist. Und sehen Sie, so denke ich, wenn wir einmal auf der anderen Seite angekommen sind, und wir haben gehört, Andere sind nicht weggegangen, sie sind vorausgegangen und sind dort angekommen. Wenn ich dort einmal angekommen bin und dann zurücksehe und zurückschauen darf, dann werde ich die Wahrheit dieses Satzes letztlich erkennen können, nämlich all das, was mich bedrückt, all das, was mich belastet, all das, was mir so endlos scheint, es hört gar nicht auf. Freunde, ein kleiner Augenblick, ein Wimpernschlag, mehr nicht. Eine Frage, was ist das Festeste? Antwort, die Berge. Und er sagt, selbst wenn die Berge weichen würden, diese meine Gnade, diese meine Gewissheit, dass du am Schlagbaum stehst und bald drüben sein wirst, das soll nicht weichen. Mein Bund mit dir soll nicht hinfallen. Das ist das Festeste, sein Bund, seine Gnade, sagen wir sein Land. Wenn alles nur einen Augenblick dauern wird, dann lässt sich auch dieser Sommer, der sich so heiß anlässt, dann wird sich auch dieses Jahr, dann wird sich auch dieser Lebensabschnitt, der vor mir liegt, dann wird sich der getrost durchwandern lassen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ein letztes, kurzes. Das Holzkreuz, also der Zeltmast, der Schlagbaum und das dritte Bild, das hier steht, in den letzten Versen 11 bis 17, das Holzkreuz wird zum Türbalken, genauer zum Tor in die Gottesstadt. Noch ist diese Gemeinde und wir im alten Land, aber hart am Schlagbaum und deshalb siehe, sieh hinüber zur Gottesstadt. Diese Verse sind Offenbarung 21 aufgenommen worden und dort haben wir sie schon besprochen. Die Nennung der Edelsteine hat Bedeutung. Der Grund, Malachit und Saphir, ist tiefgrün und tiefblau und die Tore und Zinnen sind in Rubinen und Karfunkel. Sie glühen in tiefstem Rot, die Farbe der großen Liebe. Rot für das vergossene Blut Jesu Christi. Und um die Stadt ein Kranz von Perlen. Das ist der Ort, wo es kein Mond und keine Sonne mehr braucht, weil Gott selbst das Licht ist. Wir können es nicht malen. Nein, das kann niemand malen. Wir können es nur ahnen. Freunde, es wird Herrlichkeit sein. Das erfahren wir hier. Es wird Herrlichkeit sein. Vers 13, sie werden großen Frieden haben. Wörtlich heißt das, deine Kinder werden atmen in ihrem Lebenselement. Wie die Fische im Wasser, wie die Vögel in der Luft, so vermag die Seele endlich zu atmen in ihrem ureigensten Lebenselement, in Gott. Da wird sein, du wirst sein, fern von Bedrückung. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich schaffe es, sagt er. Ich schaffe es, sagt er zu allen Geschaffenen. Ich schaffe den Zeltmast, den Schlagbaum, den Türbalken. Auch er, Jesus, wurde geschafft am Kreuz. Aber genau daraus hat er dies alles für uns geschaffen. Freunde, nur einen kurzen Augenblick, dann wird Herrlichkeit sein. Amen. Und jetzt singen wir vom Lied 107. Lied 107. Lassen Sie uns dort den ersten Vers singen, den ersten und 6-8. Elsässer 107, 1 und 6 bis 8. Lassen Sie uns beten. Herr, unsere Gedanken reichen dazu nicht aus, um dies zu fassen. Und deshalb musst du es uns selbst erklären, ins Herz hineingeben, dass dem so ist, dass alles, was uns an diesem Abend so belastet und was uns so schwer ist, vor dir nur einen Augenblick lang weil. Herr, schenk uns diesen neuen Blick hinüber in die Gottesstadt, wo du sein wirst, alles in allem. Wir passen nicht hinein, aber Herr, mache du uns bereit dazu. Nimm uns die Schuld ab und die Last und die Sünde. Und so bitten wir dich auch in diesem Abend für die, denen ihr Leiden so ewig lange erscheint. Wir bitten dich für die, die meinen, du hättest sie vergessen. Und sie seien allein mit ihrem Schmerz und ihrer Not. Grüße du jetzt unsere Kranken. Grüße du unsere Geschwister in den Alten- und Pflegeheimen. Und wir bitten dich für unsere Sterbenden. Und wir bitten dich für unsere Heimgegangenen, dass du ihnen gnädig seiest. Herr, jetzt geh du mit uns. Bleib du bei uns. Und segne uns. Amen. Kommen Sie gesund nach Hause, seien Sie Gott befohlen.